Hallo und herzlich willkommen zu Mehr Himmel. Heute möchte ich etwas über Jesaja erzählen. Ich habe eigentlich ursprünglich gedacht, dass ich nur ein Buch lesen möchte erst einmal und nur darüber die Bibelstudien machen möchte. Dann habe ich gedacht, naja, das ist mir ein bisschen zu eintönig, ist vielleicht nicht das richtige Wort, wenn es um die Bibel geht, aber ich lese ja persönlich auch in meinem alltäglichen Leben lese ich natürlich jetzt nicht nur Matthäus, sondern ich lese alles Mögliche. Ich lese meistens ja ein Buch im Neuen Testament, ein Buch im Alten Testament, dann lese ich mit meiner Tochter noch etwas und mit meinem Mann noch etwas und zwischendurch lese ich noch Psalmen und Sprichwörter oder manchmal schlage ich auch einfach nur so irgendwas auf und lese das oder wenn ich gerade irgendwo was höre, dann lese ich bei irgendeinem kleinen Propheten nach oder lese nochmal was aus Genesis oder wie auch immer. Also ich lese ja nicht nur stumpf ein, zwei, drei, vier Monate nur einen Evangeliumstext zum Beispiel. Und deswegen dachte ich, dass es auch im Podcast eine gute Idee ist, wenn ich das ein bisschen mische. Und deswegen werde ich das vermutlich so machen, dass es zwei Folgen immer gibt zu Matthäus jetzt in diesem Fall, zum Matthäus-Evangelium und dann eine im Alten Testament. Und ich habe überlegt, ja, soll ich jetzt nochmal anfangen? Weil Matthäus, es passt natürlich dann gut mit Genesis nochmal anzufangen. Aber ich habe jetzt gerade selber in meiner Privatlektüre mit Jesaja begonnen und dachte, ja, dann biete sich das doch an, über Jesaja auch Podcast-Folgen zu machen, weil ich auch gerne den Text tiefer lesen möchte. Und Jesaja ist ein schwieriges Buch, scheint mir. Und da dann tiefer reinzugehen und das ein bisschen versuchen, naja, noch besser zu verstehen und nicht einfach den Text so zu lesen, als würde ich ja in der Zeitung lesen oder so. Ja, das schien mir eine gute Idee zu sein. Und ich muss dazu sagen, dass ich Jesaja noch nicht komplett gelesen habe. Ich lese ja die Bibel seit ja ungefähr einem Jahr und einem Dreivierteljahr. Und Jesaja habe ich nur in Auszügen gelesen, also so die klassischen Kapitel, die immer wieder genannt werden. Aber ich habe das noch nicht alle 66 Kapitel gelesen. Deswegen, ja, muss ich sagen, ich habe auch einen gewissen Respekt davor, weil es ist natürlich nicht so erzählt, wie etwa Esther hatte ich davor als letztes gelesen oder die Könige oder Chroniken, sondern das ist natürlich schon ein bisschen eine andere Art von Text. Und in dieser Folge, ich denke, ich habe genug Material zusammen. Ich wollte eigentlich nur kurz eine Einleitung machen zu Jesaja, aber dann sind aus der einen Seite, die ich geschrieben habe, 5 geworden. Also ich denke, dann mache ich heute erstmal nur die Einleitung und dann in der nächsten Folge über Jesaja dann das erste Kapitel. Ich werde jetzt wahrscheinlich nicht zu jedem Kapitel eine Folge machen, sondern das mehr zusammenziehen, weil anscheinend wiederholt sich da auch vieles. Aber das werde ich dann noch sehen. Also Jesaja, der Prophet Jesaja wirkte zwischen 740 und 700 vor Christus in Juda, also im Südreich. Er wirkte zur Zeit der Könige Asaja, beziehungsweise Usia, sein anderer Name, Jotham, Ahas und Hiskia. Über Asaja und Hiskia habe ich ja schon jeweils eine Podcast-Folge gemacht. Und was bedeutet eigentlich, er wirkte? Das kann ja alles Mögliche sein. Damit ist gemeint, dass er war zum Beispiel Berater des Königs, Berater von Hiskia. Er trat im Tempel auf, aber er lief auch einfach in Jerusalem umher und sprach zum Volk. Das kann man sich ungefähr so vorstellen wie Sokrates zum Beispiel. Also natürlich ist Sokrates eine komplett andere Erscheinung, aber ungefähr diese Art von Öffentlichkeitswirksamkeit hatte Jesaja vermutlich auch so wie Sokrates. Also dass er eine Art Straßenprediger war. Das Wort fand ich gut, Straßenprediger Jesaja. Und die politische Situation ist folgende. Das Assyrische Reich hat den Nahen Osten bedroht und das hat dann auch letztendlich zum Untergang des Nordreichs geführt im Jahre 722 vor Christus. Und dieser Untergang wird zum Beispiel in 2 Könige 17 beschrieben. Ich lese mal Verse 5 bis 6 vor. Der König von Assur fiel über das ganze Land her, rückte gegen Samaria vor und belagerte es 3 Jahre lang. Im 9. Jahr Hoscheas, das war damals der König im Norden, im 9. Jahr Hoscheas eroberte er die Stadt, verschleppte die Israeliten nach Assur und siedelte sie in Halach am Habor, einem Fluss von Gosan und in den Städten der Meder an. Also das war letzten Endes dann auch geschehen, das wovor Jesaja gewarnt hat. warum war denn eigentlich Jesaja Prophet und inwiefern war er Prophet? Also Prophet, das ist ein Wort, das wir heute gar nicht so unbedingt intuitiv richtig verstehen. Mit Prophet ist gemeint, dass Jesaja berufen und autorisiert war durch Gott. Also er hat eine direkte Gotteserfahrung gemacht, über die er auch im Kapitel 6 ausführlich spricht. Da komme ich dann natürlich nochmal drauf zurück. Und als Prophet deutet er Krisen seiner Zeit theologisch, also nicht politisch, so wenn wir jetzt nicht gegen die kämpfen, wenn wir uns nicht mit denen verbünden, dann passiert dieses und jenes, sondern theologisch, also was bedeutet das Geschehen im Verhältnis zu Gott? Und er deckt dabei eine Diskrepanz auf, die besteht zwischen Gottes Willen auf der einen Seite und dem Verhalten des Volkes auf der anderen Seite. Und zwischen Gott und dem Volk Israel gab es ja einen Bund. Und dieser Bund sieht vor, wie das Volk sein soll. Aber in Wirklichkeit war es natürlich anders, als Gott es gerne gehabt hätte und als er bestimmt hat im Rahmen dieses Bundes. Und dazu gehört zum Beispiel, das sind auch Dinge, die Jesaja anprangert, soziale Ungerechtigkeit, so eine nur rein äußerliche, formelle Religiosität und Korruption. Und ein häufiges Missverständnis ist, dass Prophetie eine Art Zukunftsvorhersage ist, sondern Prophetie ist eigentlich vielmehr deuten, was ist, und dann auch kritisieren, was ist. Also so dieses alte Sprichwort oder Motto des Spiegels, der Zeitschrift, sagen, was ist. Also das ist wertend gemeint. Und die Vorhersage der Zukunft ist zwar auch etwas, was Propheten tun, aber das ist eigentlich eher die Konsequenz dessen, dieses Sagens, was ist. Aber das ist aber nicht der Kern von Prophetie. Und die Frage, die sich mir dann gleich gestellt hat, ich versuche ja hier so viele naive Fragen an den Text zu stellen wie möglich. Schön und gut, Jesaja hat alles Mögliche da kritisiert in der Gesellschaft damals, aber was hat das eigentlich mit uns heute zu tun? Also warum ist für uns heute überhaupt noch relevant, was jemand vor 2800 Jahren in einer völlig anderen Gesellschaft auszusetzen hatte? Und da möchte ich 5 Aspekte nennen, nämlich der erste ist anthropologische Konstanz. Und damit meine ich, dass Menschen sich innerlich viel weniger ändern, als man denkt. Also Menschen sind vor 2800 Jahren nicht großartig anders gewesen als heute. Sie waren auch damals egoistisch. Sie haben sich auch damals was vorgelogen und sie haben auch damals Macht missbraucht. Und das ist heute noch genauso. Also wenn vor 3000 Jahren Menschen etwas an anderen Menschen auszusetzen hatten, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass diese Kritikpunkte auch heute noch zutreffen. Der zweite Aspekt ist religiöse Heuchelei. Und damit ist gemeint, dass man nach außen hin fromm tut, aber dass das Herz eigentlich nicht Gott gehört. Und als unrühmliches Beispiel möchte ich mal meine Oma anführen. Entschuldige Oma, ich glaube, das ist aber nichts, was nur dich betrifft, sondern einfach nur etwas, das ja einfach von der Institution Kirche auch so befördert wird vermutlich. Ich erinnere mich noch genau, da ist mal jemand gestorben und meine Oma hat die Messe bestellt. Ich weiß auch gar nicht genau, was das genau bedeutet, Messe bestellt, ob sie dann auch irgendwas bezahlt hat oder so. Aber ich weiß noch, dass sie dann wiederkam und sagte, ja, da bin ich jetzt von ab, habe ich nichts mehr mit zu tun. Ich habe die Messe bestellt und da habe ich meine Pflicht und Schuldigkeit getan. So, da war ganz klar, dass ihr Herz da nicht großartig beteiligt war, sondern dass sie einfach nur einen guten Eindruck machen wollte für ja den anderen Menschen gegenüber. Wie gesagt, nicht nur allein Omas Schuld natürlich auch, bei Omas Herz ist Omas Herz, aber auch natürlich Schuld der kirchlichen Strukturen, die so etwas begünstigen. Und meine Erfahrung mit der katholischen Kirche auf dem Land ist das etwas, das sehr stark durch diese Strukturen eben auch begünstigt wird. Oder ein anderes Beispiel, um jetzt hier mal von meiner armen Oma wieder wegzukommen. Leute, die in der Kirche immer in der ersten Reihe sitzen, immer sehr schick angezogen sind und so weiter. Oder Leute, die bei angenehmen Aktionen gerne mitmachen, irgendwas backen, irgendwelche Klamotten tauschen, irgendwie solche Sachen. Aber die Toilette putzt meistens jemand anderes und nicht diese Person. Oder die Alten im Altenheim besucht jemand anderes. Aber da muss man natürlich sehr aufpassen, wenn man sowas sagt. Also das sage ich jetzt auch von mir, weil man muss sich immer selbst zuerst kritisch hinterfragen. Man sollte nie mit dem Finger auf andere zeigen und dann ja den Splitter aus dem Auge des anderen rausziehen, aber den eigenen Balken nicht sehen. Deswegen sage ich das hier nur unter Vorbehalt. Aber ja, jeder kennt diese Leute, die scheinbar in der ersten Reihe sitzen, aber ansonsten nicht viel machen. Der dritte Aspekt ist der Missbrauch von Religion für politische oder wirtschaftliche Interessen. Das ist natürlich auch etwas, das die ganze Kirchengeschichte über vorgekommen ist. Und das betrifft natürlich nicht nur die katholische Kirche oder die evangelische Kirche, sondern auch Freikirchen kann das betreffen, evangelikale Kirchen. In den USA gibt es da ja oder gibt es immer wieder, gab es in letzter Zeit viele Skandale, dass da große Priester, die wirklich bekannt sind, Bestseller-Autoren sind, Affären hatten mit verheirateten Frauen und so weiter. Ja, also das kommt einfach vor, weil es sind letzten Endes Menschen, die in der Kirche sind. Und Jesaja, jemand wie Jesaja, hilft uns eben, sowas zu erkennen, indem er kritisches Denken schärft, also wie wir auf Dinge schauen und dann auch Missstände eben benennen können. Der vierte Aspekt ist der des Gerichts. Und das bedeutet, dass eine moralische Ordnung, in der ein Gemeinwesen ist, Konsequenzen hat. Also Gesellschaft, die sich dauerhaft gegen Gottes Ordnung stellen, gewisse destruktive Elemente in sich tragen. Und ein Beispiel, das mir dabei eingefallen ist, ist die Tatsache, dass heutzutage, wenn man versucht, als Familie mit einem Einkommen zu leben oder sollte ich besser sagen zu überleben, dann wird das ganz schön knapp. Und die destruktiven Folgen, die kann man daran sehen, dass sobald Menschen Kinder haben, dass dann beide gezwungen sind zu arbeiten, weil eben wenn nur der Mann oder selbst nur die Frau arbeiten würde, es ist ja in dem Zusammenhang jetzt egal, wer arbeitet, dann würde das Geld einfach nicht ausreichen. Das bedeutet, dass das Kind oder die Kinder fremdbetreut werden müssen. Und das bringt natürlich eine ganz andere Dynamik in die Familie und auch in die Gesellschaft, wenn Kinder fremdbetreut werden, die Alten werden fremdbetreut, weil sobald die nicht mehr für sich selbst sorgen müssen, ja, da kommen die ins Altenheim, da sind die auch nur von alten Menschen umgeben. Die Kinder in den Kindertagesstätten, in den Kindergärten sind auch wiederum nur von Gleichaltrigen umgeben, also eine höchst segregierte Gesellschaft, hocharbeitsteilig, wo die Kernfamilie nicht wirklich politisch unterstützt und gefördert wird. Ja, was macht das mit der Gesellschaft? Das sieht man, glaube ich, heutzutage sehr gut, was das mit der Gesellschaft macht, und es ist nichts Positives. Und der fünfte Aspekt, Umkehr und Wiederherstellung ist immer möglich. Also hier bei Jesaja und auch bei den anderen Propheten geht es nicht nur um Diagnose, sondern auch immer um Erneuerung. Und das ist natürlich ein Konzept, das gerade für Christen ganz zentral ist, weil egal, was du getan hast, wie du gelebt hast, wie deine Vergangenheit aussieht oder aussah, wenn du dein Leben Jesus gibst, wenn du ihm die Kontrolle gibst, dann wäscht er dich rein von aller Sünde, von aller Schuld, von aller Dunkelheit, und er führt dich in sein Licht. Und da möchte ich schon mal vorausgreifend aus Jesaja zitieren, nämlich aus dem ersten Kapitel, Vers 18. Kommt doch, wir wollen miteinander rechten, spricht der Herr. Sind eure Sünden wie Scharlach, weiß wie Schnee werden sie. Sind sie rot wie Purpur, wie Wolle werden sie. Ja, das war das, was ich zu Jesaja als kleine Vorrede sagen wollte. Ich hoffe, dir gefällt der Podcast. Ich hoffe, dir gefällt auch das neue Format mit der Bibellektüre. Wenn dir der Podcast gefällt und du meine Arbeit gerne unterstützen möchtest, dann kannst du das gerne tun, entweder über ein Abo via Stripe, oder du kannst auch gerne mir einfach einen Betrag deiner Wahl überweisen oder einen Dauerauftrag einrichten. Das würde ich übrigens empfehlen, weil das ist das Günstigste, weil alle diese Dienstleister wie Stripe oder PayPal, die nehmen natürlich eine gewisse Gebühr, sodass, wenn du mich zum Beispiel mit 10 Euro im Monat unterstützen wollen würdest, dann würden nicht die kompletten 10 Euro bei mir ankommen, sondern Stripe bzw. PayPal nehmen davon einen gewissen Prozentsatz, ich glaube ungefähr 3-5%, irgendwie sowas in der Art. Also richte gern einen Dauerauftrag ein, einfach auf mein belgisches Konto, um meine Arbeit zu unterstützen. Ich weiß das wirklich sehr, sehr zu schätzen. Also schau dir gerne an. Das kannst du nachsehen in den Shownotes oder einfach auf www.mehr-himmel.de. Da ist auf jeder Seite unten ein kleines Unterstützenfeld, wo du dann alle weiteren Informationen bekommst. Also ich danke dir ganz herzlich. Ich danke dir auch fürs Zuhören. Ich wünsche dir Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal. Deine Marion.
sage euch, wer in den Schafstall nicht durch die Tür hineingeht, sondern anderswo einsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirt der Schafe. Ihm öffnet der Türhüter und die Schafe hören auf seine Stimme. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er alle seine Schafe hinausgetrieben hat, geht er ihnen voraus und die Schafe folgen ihm. Denn sie kennen seine Stimme, einen Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern sie werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme der Fremden nicht kennen. Dieses Gleichnis erzählte ihnen Jesus, aber sie verstanden nicht den Sinn dessen, was er ihnen gesagt hatte. Weiter sagte Jesus zu ihnen: Amen, Amen, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür, wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden, er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt gibt sein Leben hin für die Schafe, der bezahlte Knecht aber, der nicht Hirt ist und dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen, lässt die Schafe im Stich und flieht. Und der Wolf reißt sie und zerstreut sie, er flieht, weil er nur ein bezahlter Knecht ist und ihm an den Schafen nichts liegt. Ich bin der gute Hirt. Ich kenne die meinen und die meinen kennen mich, wie mich der Vater kennt und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben hin für die Schafe. Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie muss ich führen und sie werden auf meine Stimme hören. Dann wird es nur eine Herde geben und einen Hirten. Deshalb liebt mich der Vater, weil ich mein Leben hingebe, um es wiederzunehmen. Niemand entreißt es mir, sondern ich gebe es von mir aus hin. Ich habe Macht, es hinzugeben und ich habe Macht, es wiederzunehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen.